Ja, damit begrüße ich Sie zur heutigen Vorlesung. Es gibt noch einiges aufzuarbeiten zu dem Anfang, wo es darum geht, den Ansatz der radikalen Philosophie nachvollziehbar zu machen. Und dann möchte ich eine komplizierte Aufgabe jedenfalls im Ansatz bewältigen, nämlich Ihnen den geschichtstheoretischen Hintergrund, vor dem ich hier operiere, zu erläutern. Ich habe schon gesehen, das ist ziemlich kompliziert, weil schon der Begriff der Geschichtstheorie bedarf eigentlich einer genaueren Diskussion. Nur jetzt als Kurzschrift, ich gehe davon aus, dass Geschichtstheorie etwas mit Geschichtswissenschaft zu tun hat und eigentlich ein genuiner Bestandteil der Geschichtswissenschaft ist, den diese aber eigentlich systematisch verweigert, und zwar fast seit ihrer Begründung. Und die Frage ist eben, wie kann man sie dazu kriegen, diese theoretische Arbeit zu leisten? Und dazu bedarf es philosophischer Eingriffe. Dennoch bilde ich mir ein, dass ich Ihnen nicht einfach eine Geschichtsphilosophie anbiete, sondern Elemente dessen, was gebraucht würde, um eine geschichtswissenschaftliche Geschichtstheorie zu entfalten. Aber das ist natürlich selber eine philosophisch bestreitbare These. Damit werde ich mich heute dann noch ausführlicher beschäftigen. Aber erst nochmal sozusagen Rückblick und Fortsetzung. Ich glaube, das hatte ich Ihnen schon gezeigt. Radikale Philosophie knüpft an wissenschaftliche Prognosen, die es gibt, als Ausgangspunkt eines anderen Philosophierens, in dem sie mit diesen kritisch arbeitet. Sie begreift große politische Manifeste, ich meine, das Beispiel des Kommunistischen Manifests bietet sich hier an, als Transformationsprogramme, die eine Herausforderung an die Philosophie darstellen. Aber das gilt, sagen wir mal, für Adam Smith, Wealth of Nation, genauso, dass ich ebenfalls als ein solches Manifest lesen würde. Trotzdem unterscheidet sich radikale Philosophie von der einfachen, reflektierten Weltanschauung, die es in vielfältigen Formen gibt, auch wenn man natürlich über den Begriff der Weltanschauung hier streiten kann, und versucht, sowohl den historischen Rückblick als auch die Antizipation der Zukunft, wie sie in der Zukunftsforschung als eigenständige Disziplin entwickelt ist, fruchtbar zu machen. Und ich denke, wenn wir auf die globale Antike gucken, geht es darum, kritisch die Illusion aufzulösen, die damit verbunden ist, zu sagen, was haben wir da für eine Welt verloren? Da war noch alles persönlich, da war noch alles irgendwie idyllisch und selbst die Gewalttätigkeit reichte nicht weiter als die Reichweite des Bogens, der Bogenschützen. Ich glaube, dieses Bild, das Peter Lazlett in einem durchaus schönen und lesenswerten Buch ausgearbeitet hat, ist trotzdem nicht tragfähig und die Betrachtung der Geschichte, die Aufarbeitung von Geschichte durch radikale Philosophie muss das auflösen und überwinden. Das bringt dann auch, denke ich, als Aufgabe etwas, was merkwürdigerweise wenig gemacht wird, nämlich eine Historisierung der Philosophie. Nicht in dem Sinne, dass man die Geschichte der Philosophie und erzählt und dabei unterstellt, dass es natürlich selbstverständlich immer schon Philosophie gegeben hat, wobei natürlich das Spannende dabei ist, seit wann eigentlich, also die sozusagen ambitionösten Kennzeichnungen, die ich da kenne, gehen bis in die Steinzeit zurück, jedenfalls in die Jungsteinzeit, wo also dann schon in den Höhlengemälden so etwas wie eine Philosophie entziffert wird. Auch nicht völlig blöd, aber trotzdem geht mir das dann natürlich schon zu weit. Zunächst einmal kann man sagen, es gibt in einigen Weltgegenden und inzwischen auch weltweit eine Geschichtsschreibung, welche die reale Geschichte der Philosophie rekonstruiert und sie dabei in die Geschichte des Philosophierens und natürlich die allgemeine Geschichte einbettet. Das ist nicht selbstverständlich. Noch bei Marx finden sich so Aussagen, Philosophie habe keine Geschichte. Gemeint ist, Philosophie hat keine eigenständige Geschichte. Aber natürlich, wenn man nicht dieser Illusion der Eigenständigkeit aufsitzt, hat Philosophie sehr wohl eine Geschichte. Die kann man auch schreiben und die muss man auch schreiben, um gegenwärtiges Philosophieren in seiner Gegenwärtigkeit wirklich unterscheidend verstehen zu können. Und man kann auch sagen, dass die Geschichtsschreibung der Philosophie erst damit begonnen hat, und das wird uns dieses Semester ja einigermaßen beschäftigen, den seit dem 18. Jahrhundert durchgesetzten Eurozentrismus zu überwinden. Und zwar in zwei Schritten, würde ich sagen. Einmal als Ausweitung des Horizontes auf den gesamten historischen orientalisch-okzidentalen Traditionszusammenhang, der vom Indus bis nach Island reicht oder vom Nordkap bis nach Timbuktu. Es gibt darüber hinaus aber auch schon, gerade im Zusammenhang der interkulturellen Philosophie, einen Blick auf die globale Pluralität der Traditionslinien der Philosophie, die sich eben nicht alles auf diese orientalisch-okzidentalische Philosophie beziehen lässt, also etwa die indische Philosophie in ihrer eigenständigen Entwicklung und die chinesischen und ostasiatischen Philosophien, wobei nach meinen Kenntnissen etwa die koreanische, die japanische oder die vietnamesische Philosophie ja schon Zeiten angehören, die in dem, was ich als globale Antike thematisiere, eigentlich nicht mehr dazugehörig sind. Also von da aus werden wir uns auf die indische und chinesische Philosophie stark konzentrieren. Wo sich da Ausblicke ergeben, werde ich Ihnen natürlich nachgehen. Dann gibt es eben das Problem, Reinhard Laut, mit dem ich sogar insofern eine persönliche Beziehung habe, als er mal meiner Mutter gegenüber gesagt hat, ich sollte mich daran erinnern, dass er der erste Philosoph wäre, der mich an der Nase gezupft hätte, als Baby, hat ein Fichteaner sozusagen reinsten Wassers, hat die These und sogar in einem Buch von der absoluten Ungeschichtlichkeit der Wahrheit vertreten. Und so denken Philosophen. Philosophen sind gewissermaßen so auf die Frage nach der Wahrheit sozusagen festgelegt und spitzen die so zu, dass sie eben fragen, was ist denn eigentlich absolut wahr? Und ich denke, man kann den Philosophen das auch nicht so einfach ausreden. Man kann ihn aber ausreden, dass es nur eine absolute Wahrheit gibt. Also eine Art Lessingsche Lösung, dass man sagt, ja gut, jede Philosophie ist unter ihren Voraussetzungen, versteht sich, absolut wahr. Aber das sind konkurrierende Philosophien auch. Es gibt natürlich auch schlecht gemachte Philosophien, die dann nicht wahr sind, weil die sich nicht konsistent und konsequent darstellen lassen und relativ schnell an ihren eigenen Widersprüchen zusammenbrechen. Also das gibt es auch. Aber es gibt schon unterschiedliche Takes, unterschiedliche elementare Prämissen, unterschiedliche Haltungen zum Handeln und zum Leben, die sich eben nicht gewissermaßen wegdemonstrieren lassen und sagen, also das lässt sich nicht vertreten. Es gibt Gegensätzliches, was sich vertreten lässt. Und in dem Sinne plädiere ich für eine plurale Wahrheitspolitik, die den Anspruch der Wahrheit, die diese Philosophen erheben, nicht einfach beiseite schiebt, ihn aber auch nicht so ganz ernst nimmt und sich fragt, ja, unter welchen Voraussetzungen und warum war Ihnen das so wichtig, dass das wahr ist? Also diese Frage dann mit einbezieht und dann wird diese Relativierung auch nicht so skeptisch. Dann kann man sich auch fragen, was war da eigentlich gefunden und getroffen in dieser Art von Wahrheit? Und zweitens, in der Historisierung der Philosophie haben wir das große Problem, dass Philosophiegeschichte nicht eigenständig ist und auch nicht ablösbar von komplexen historischen Prozessen. In Deutschland, denke ich, kann man immer noch sagen, also wer versucht, Kant und Hegel oder auch Schelling oder Hölderlin zu begreifen, ohne die Weimarer Klassik, also Schiller, Goethe, Herder, zur Kenntnis zu nehmen, der versucht etwas, was nicht geht. Also insofern ist Philosophie immer noch mal in ihrer Einbettung zu sehen. Natürlich lässt sich Ähnliches für die englische oder schottische Philosophie sagen oder für die französische oder italienische. Also da gibt es immer noch mal spezifische Kontexte, die zwar nicht zur Philosophie gehören, so weit würde ich ja nicht gehen, aber die, auf die diese Philosophen doch in wichtiger Weise reagiert haben. Und ohne zu wissen, worauf sie reagiert haben und in was sie eingegriffen haben, denke ich, wird man nicht wirklich begreifen, worum es in der Philosophie geht. Und natürlich, und das ist gewissermaßen die marxistische Ausweitung, muss man immer auch wissen, welchen Stellenwert in laufenden Auseinandersetzungen um Herrschaft und Klassenverhältnisse diese verschiedenen philosophischen und sonstigen weltanschaulich-ideologischen Positionen gehabt haben. Wenn man das nicht mit einbezieht, dann versteht man auch nicht, was die Pointe war und warum die Pointe ihnen so eingeleuchtet ist. Also da verweise ich trotz alles Reduktionismus, der damit verbunden war, immer noch auf einige klassische Untersuchungen, die Georg Lukács angestellt hat, oder auf Untersuchungen, die mein, kann man sagen, Lehrer Lucian Goldmann über Pascal und die Jean de Robe in Frankreich des 17. Jahrhunderts angestellt hat, die vielleicht manchmal durch Reduktionismus Fehler machen, die aber jedenfalls energisch das Philosophieren und die resultierende Philosophie in den durchaus realen historischen Zusammenhang der Klassenverhältnisse und Klassenkämpfe gestellt haben, den man immer auch präsent haben muss. Was natürlich die Geschichte der Philosophie dann zu einer ganz schwierigen Unternehmung macht, weil man eben nicht nur über die Geschichte der Philosophie sich informieren muss, was inzwischen ja längst eine Spezialdisziplin ist, die dann auch noch in verschiedene Unterdisziplinen zerfällt, sondern auch über die Geschichte der, sagen wir mal, Kulturen und Weltanschauungen und Ideologien und der Politik und darüber hinaus noch über das, was ich dann Geschichte der Gesellschaftsformation nennen würde. Man kann natürlich sagen, das ist dann alles zu schwierig, dann machen wir doch lieber zum Beispiel Problemgeschichte, gucken uns einen bestimmten Beweis bei Platon an und überlegen, wie dieser Beweis dann über die Philosophiegeschichte weitergetragen, rezipiert, weiterentwickelt worden ist oder was die Wiederaufnahme von Anselms Gottesbeweis in der analytischen Philosophie 1960 bei Malcolm zu bedeuten hatte und damit haben wir sozusagen untersuchbare Zusammenhänge. Das Problem ist, dass die Realität komplex ist und man durch solche Komplexitätsreduktionen zwar dann durchaus interessante Pointen produzieren kann, aber dieser Realität nicht wirklich auf die Spur kommt. Und ich denke schon, dass Geschichtsschreibung sich diesem Anspruch stellen sollte. Und es kommt noch etwas Wichtiges hinzu. Geschichtsschreibung ist immer auf der Höhe der Zeit auf der Höhe der jeweiligen Gegenwart zu leisten. Es geht nicht darum, dass jetzt sozusagen irgendwann mal die definitive Darstellung, des Untergangs des alten Zweiten Römisch-Deutschen Reiches 1806 und der Gründung der neuen deutschsprachigen politischen Strukturen in den kommenden Jahrzehnten bis hin zur preußisch geführten Reichseinheit immer wieder untersucht, dass das ein für alle Mal untersucht und abgeschlossen wird, sondern aufgrund der Probleme und Fragen der jeweiligen Gegenwart wird man entdecken, dass es da Bereiche gibt, die man bisher nicht hinreichend thematisiert hat. Ich selber kann Ihnen ein Beispiel hier nennen, was in Deutschland meines Wissens kaum thematisiert worden ist, weil es so etwas wie einen nationalen Tunnelblick gegeben hat. Alles wurde unter dem Gesichtspunkt der nationalen Einheit diskutiert, ist die Rolle der Universität Kiel. Die Universität Kiel war die deutschsprachige Universität des Königreichs Dänemark im 18. Jahrhundert und spielt insofern in der Philosophiegeschichte eine Rolle, als Reinhold, der Erste, der sowas wie eine systematische Kant-Rezeption veranstaltet hat, dort dann Professor wurde. Das heißt, wenn man dann nachforscht, ich komme aus Kiel und kann ein bisschen Dänisch, wenn man dann nachforscht, ist es eben so, dass tatsächlich das Dänische Reich, sagen wir in der Zeit von 1770 bis 1820, von einer deutsch-dänischen Reformaristokratie geleitet wurde, die unter anderem auch eine Universitätsreform an den drei Universitäten des Reiches, Kopenhagen Dänisch, Kiel Deutsch, Lund Schwedisch, durchgeführt hat. Und in dem Zuge dann eben den für damalige Verhältnisse radikalen Reinhold nach Kiel geholt hat. Also Beispiel, und das ist ein Bereich, den weder die dänische Philosophiegeschichte noch die deutsche Philosophiegeschichte bisher aufgearbeitet hat. Was Reinhold in Kiel gemacht hat und wie das mit der dänischen Geschichte zusammenhängt, dieser Reformära, ist praktisch unerforscht. Es gibt ein paar einzelne dänische Publikationen zu Einzelaspekten. Das ist es aber auch. Ich erzähle Ihnen das jetzt nicht, um sozusagen spezielle Forschungsinteressen hier zu pushen, sondern als Beispiel, wie ein solcher Aspekt völlig aus dem Blick gerät und dann im Zuge der europäischen Einigung und der deutsch-dänischen Versöhnung, die es ja dann immerhin doch näherungsweise gegeben hat, einschließlich bis hin zum Eintritt des SSW in die Landesregierung, was ja ein großer Schritt war, unter solchen historischen Ereignissen und Perspektiven rollt man dann die Geschichte neu auf und interessiert sich für Aspekte, für die sich über ein Jahrhundert lang keiner interessiert hat. Und ich denke, das ist jetzt kein spezielles Beispiel, wo man sagen kann, na gut, der Wolf, der ist halt ein bisschen neugierig und kommt aus Kiel, sondern das passiert in dem historischen Prozess laufend und immer wieder. Also nach den gegenwärtigen sozusagen großen Problemen, man kann ja nicht alles aufschreiben und alles erklären, sondern man erklärt unter bestimmten sozusagen vorrangigen Fragestellungen. Und in dem Sinne wird eben zum Beispiel die Geschichte des Deutschen Reiches, seiner Auflösung und seiner Wiedergründung verschieden erzählt. Ich will jetzt gar nicht in den Punkt reinsteigen, die österreichische Seite dabei mal angemessen zur Kenntnis zu nehmen, was auch in der deutschen Tradition eigentlich völlig unüblich ist. Also von da aus ließe sich da vielerlei sagen. Und rückblickend heißt das eben, dass jede Gegenwart auch darauf angewiesen ist, die Geschichte für sich neu anzueignen. Und in der Tat, heute haben wir das Problem, was die in Gestalt der interkulturellen Philosophie als Programm formuliert worden ist, eine Praxis der Philosophie zu entwickeln, die sich aus der eurozentrischen Tradition löst, wobei ich gleich hinzusetze, ohne dann einfach alles zu vergessen. Dann einfach zu sagen, wir lösen uns vom Eurozentrismus und machen dann Popularphilosophie, die irgendwie von Tokio bis Sydney, von Sydney bis Buenos Aires und von Buenos Aires bis Montreal allen verständlich ist, das ist natürlich keine wirkliche Lösung, weil da verliert man ganz viel an wichtigen Untersuchungen, Gedanken und Begriffen. Also auch hier stellt sich eben die Frage, wie kann man die gegenwärtige Situation als eine historisch gewordene begreifen und daraus dann auch, ja, es gibt ja den alten Spruch, erkenne die Lage. Wenn man die Lage erkannt hat, dann weiß man jedenfalls, was man tun kann. Man weiß vielleicht noch nicht, was man tun soll oder sollte. Aber immerhin, der erste Schritt dazu, realitätstüchtig zu handeln, ist immer die Lage zu erkennen. Und zur Erkenntnis der Lage gehört immer auch, ohne dass ich das jetzt historistisch überziehen will, die Erkenntnis der Gewordenheit dieser Lage. Also es gehört natürlich auch Überblick, dass man eben zum Beispiel weiß, dass in vielen die Lage in Asien anders ist als in Europa oder in Afrika oder in Lateinamerika. Ganz unterschiedliche, gerade in der gegenwärtigen Krise, ganz unterschiedliche Ausgangslagen existieren, die man als solche überhaupt erstmal umfassend zur Kenntnis nehmen muss. Also mein Plädoyer ist jetzt nicht, die Analyse der Gegenwart und ihre theoretische Aufarbeitung durch die Untersuchung ihrer historischen Gewordenheit gleichsam zu ersetzen. Aber die Analyse der historischen Gewordenheit gehört vor allen Dingen unter dem Gesichtspunkt hinzu, und das macht sie natürlich schon interessant, dass man anfängt, Kriterien für ihre Dynamik zu entwickeln. Wenn man weiß, woher sie sich entwickelt hat und in welchen großen Schritten, dann kann man daraus vielleicht extrapolieren, in welche Richtung sie sich dann noch entwickeln könnte. Das ist eigentlich das Interessante an der historischen Gewordenheit, dass darin die Dynamik der Entwicklung greifbar ist. Ja, das heißt, wenn wir die Gegenwart in ihrer Gewordenheit begreifen, dann heißt das immer auch zweierlei. Einmal als Ergebnis von unpersönlichen Prozessen, die Finanzkrise im Weltmaßstab ist eben nicht einfach das Ergebnis des Handelns von Subjekten, sondern es ist das Ergebnis des Handelns von Subjekten in Strukturen, die dann nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten, die man herausfinden muss, das Ergebnis determinieren. Womit ich nicht sagen will, dass es da keinen Raum für Subjektivität, keinen Raum für politische Entscheidungen gibt, aber der Raum ist immer ein bestimmter. Ja, also es gibt nie sozusagen die Situation der völlig freien Entscheidung, wo man einfach sagen kann, ich will und dann macht man das. Sondern man muss sagen, ich will von A nach B. Ja, und A ist die Ausgangssituation und B ist die Situation, in die man kommen will. Und man kann nicht beliebig von A nach B. Nicht nur, wenn man das als Strecke begreift, sondern auch, wenn man das als Handlung begreift. Und hier ist dann natürlich die Frage, dass man sich nach der Veränderlichkeit, was wird sich ändern, was kann sich ändern, und der Veränderbarkeit, das heißt der Möglichkeit, was kann durch gezieltes, intentionales Tun verändert werden, fragt. Und da denke ich, gibt es die zwei Probleme, die man natürlich miteinander verschränken kann, aber die nicht notwendigerweise miteinander verschränkt sind. Man kann sich darauf beziehen, was sozusagen an der Oberfläche sagen wir mal, in der medialen Berichterstattung oder in der eigenen Wahrnehmung sich vollzieht, was geschieht. Oder man kann versuchen herauszufinden, welche tiefer liegenden Strukturen und Prozesse und auch Handlungsstrategien dem zugrunde liegen. Mit der Gefahr, einerseits in eine Oberflächlichkeit zu verfallen, die dann gar nichts mehr greifen kann, was man wirklich relevant verändern kann, und andererseits in ein Raunen zu verfallen, das irgendwie sagt, das ist ganz tief und da muss man ran. Aber beides sind natürlich Formen, mit denen man dann letzten Endes die Aufgabe des Begreifens der Gegenwart, des historischen Begreifens der Gegenwart, verfehlt. Genauso geht es, das ist etwas, was man natürlich, ich rede jetzt, gebe ich zu, ein bisschen als Politiker, der sich natürlich im politischen Handeln immer genau diese Gedanken machen muss. Wenn man sich daran orientiert, was kurzfristig geht, dann läuft man Gefahr, allen Moden im Denken, die es natürlich gibt, aufzusetzen und im Übrigen immer mit seinen Handlungsvorschlägen später zu sein als die wirklichen Prozesse und auch die wirklichen gravierenden, wichtigen Initiativen der Handelnden. Umgekehrt, wenn man sich an dem Langfristigen orientiert und etwa sagt, na gut, die kapitalistische Produktionsweise, die gibt es immer noch, kann man, ist auch wichtig als Einsicht, aber, und man kann das auch argumentieren, aber ich kenne viele Kollegen, die sich dann darauf beschränken, nachzuweisen, dass es sie gibt. Das macht sie aber zum Prozess, zu einer Prozessgröße und zu etwas im Hinblick auf das, außer dass man sie abschafft, wobei dann zu spezifizieren wäre, was das bedeutet, in Terms of Handeln, eigentlich nichts mehr zu sagen ist. Und damit wird diese Haltung dann auch ganz unpraktisch im Sinne eines Wunschdenkens. Und hier stellt sich das Problem natürlich einer Geschichtstheorie oder Geschichtsphilosophie, wobei eben die Schwierigkeit daran liegt, dass man die Wissenschaft, das ist jetzt so, die wissenschaftliche Geschichtstheorie nicht säuberlich von den philosophischen Interventionen zur Überwindung geschichtsideologischer Illusionen trennen kann. Und die Vorstellung, die verbreitet war im 19. Jahrhundert, das kann man irgendwie von Marx bis Dilthey beobachten, wenn man die Geschichte richtig beobachtet und richtig beschreibt, dann gibt es nur eine Art und Weise, wie man ihre Gesetzmäßigkeiten beschreiben kann und nur eine Art und Weise, wie man Geschichte theoretisch fassen kann. Das ist leider falsch. Und zwar sowohl in der empiristischen Variante, die sagt, also irgendwie, wenn man genug geschichtliche Erfahrung akkumuliert hat, dann springen einem die zugrunde liegenden Gesetze geradezu in die Augen. So funktioniert es nicht. Und aber auch die rationalistische Variante, die sagt, eigentlich ist es doch ganz evident, was passiert, wenn Menschen kollektiv und individuell handeln und das ineinander wirkt. Da gibt es leider verschiedene Arten und Weisen, wie man das theoretisieren kann. Und man kann nicht einfach ohne weitere Debatte entscheiden, es ist nicht einfach evident, welche dieser Arten und Weisen historisch, wissenschaftlich, theoretisch richtig und wahr sind. Also der historische Idealismus und der historische Materialismus stehen gegeneinander und machen eine immer wieder aufgenommene philosophische Debatte auch erforderlich. Vielleicht kann man sagen, sozusagen die herrschende Geschichtsideologie ist natürlich der philosophische Skeptizismus, dass man sagt, na eigentlich kann man so richtig gar nichts erkennen, sondern man kann nur sozusagen dichte Beschreibungen, das ist dann schon anspruchsvoll, formulieren. Und diese Art von Kapitulation ist natürlich ärgerlich. Aber wenn man sich anguckt, was die historischen Materialismen und die historischen Idealismen an Vereinfachungen zu bieten haben, hat diese Skepsis doch was sehr Gesundes. Von da aus ist der Anspruch, theoretisch nicht bei dieser Skepsis stehen zu bleiben, sondern tatsächlich eine Geschichtstheorie zu entwickeln, die dieser Skepsis auch standhält, ziemlich hoch. Ich kann hier nur versprechen, dass, wenn ich jetzt mit dieser Vorlesungsreihe durch bin, ich mich dann diesen Fragen der Geschichtstheorie nochmal spezifisch zuwenden werde. Das wird sich sicherlich nicht in einem Semester abhandeln lassen, aber es wird auch nicht wieder 8 Jahre oder so dauern, wie diese Vorlesungsreihe. Wenn man jetzt die radikale Philosophie sich anguckt, ich habe ja schon in meinem Buch da ein bisschen angefangen zu gucken, wo der Ausdruck und verwandte Ausdrücke auftreten. Aber der Punkt ist eigentlich der, dass es keine eigenständige Geschichte der radikalen Philosophie gibt. Es gibt nicht neben der Geschichte der Philosophie in ihrer ganzen Diskontinuität noch eine davon trennbare Geschichte der radikalen Philosophie. Sondern radikale Philosophie ist immer in die Geschichte der Philosophie eingebettet gewesen. Es ist halt was anderes, ob man als radikaler Philosoph auf Hegel reagiert oder auf David Hume, um 2 relevante Beispiele zu nennen. Das macht eine kritische Rekonstruktion der Geschichte der Philosophie in der Perspektive einer radikalen Philosophie erforderlich. Damit radikale Philosophie ihre eigene Geschichtlichkeit denken kann, muss sie die Geschichtlichkeit der Philosophie denken. Und das eben wieder ebenso im orientalisch-okzidentalen Horizont wie im Blick auf die globale Pluralität des Philosophierens und der Philosophie. Ich will jetzt noch mal kurz aufgreifen, worum es eigentlich jetzt bei der Geschichtsschreibung geht und was da so schwierig ist. Nämlich, das kann man zuspitzen, auf die Periodisierung und Epochenbildung als Zentralproblem und ich denke als ungelöstes Zentralproblem der Geschichtsschreibung. Wobei natürlich wiederum gilt, das gibt es weder als einfaches empirisches Resultat, wenn man die Geschichte lang genug beschrieben hat, ergeben sich von selbst die Gliederungen. Noch lässt sich rational das Kriterium der Gliederung der Geschichte produzieren. Jacques Le Goff, das ist jetzt gerade erschienen, Geschichte ohne Epochen, ein Essay, stellt die Frage, soll man die Geschichte wirklich in Scheiben schneiden? Oder ist sie ein fortlaufendes Ganzes? Gegen die These vom fortlaufenden Ganzen spricht die Erfahrung großer historischer Umbrüche. Ich nenne nur den Niedergang des Römischen Reiches, das Aufkommen des modernen Staates, vielleicht noch die industrielle Revolution und die Eroberung der Welt durch europäische Nationalstaaten. Das sind sicherlich Ereignisse, von denen man nicht sagen kann, dass das einfach innerhalb eines fortlaufenden Ganzen geschehen ist. Und um sozusagen kleinteilig zu argumentieren, wenn wir uns etwa die Geschichte der eingeborenen Völker, wie das so schön heißt, im Amazonas, der Bushmänner oder der Aborigines in Australien angucken, die einfach als sozusagen Bestandteil eines fortlaufenden globalen Ganzen zu beschreiben, ist ziemlich kontrafaktisch. Die haben ihre ziemlich große Eigenständigkeit und Abgetrenntheit. Und auch, sagen wir mal, zu sagen, na gut, das globale Ganze umfasst natürlich immer auch China, Indien und diesen okzidentalisch-orientalischen Zusammenhang vom Indus bis Island. Ja, aber es gibt Austausch, ist richtig, ne, schon zur Han-Zeit, viel früher wohl nicht. Und es gibt insofern Zusammenhang, aber es gibt auch ganz viel Trennendes. Es gibt sozusagen globale Räume oder es gibt eben nicht globale Räume, die sich relativ eigenständig entwickelt haben. Ich glaube, das kann man bei kritischer Betrachtung nicht wirklich bestreiten. Und damit ist diese Vorstellung, sich des Problems der Periodisierung oder Epochenbildung gewissermaßen dadurch zu entledigen, dass man sagt, na gut, wir betrachten die Geschichte insgesamt als ein fortlaufendes Ganzen, wie Jacques Le Goff das vorschlägt, das ist nicht praktikabel. Oder führt dazu, dass man in der Tat auf jeden Anspruch, Geschichte aufzugliedern, zu erklären, perspektivische Entwicklungen in ihr zu erkennen, verzichtet. Na, dann ist es natürlich sozusagen eine bunte Sammlung mehr oder weniger inspirierender Tatbestände und Fakten und man kann keinen Sinn daraus gewinnen. Ja, das, wenn man diese Konsequenz ziehen will, dann kann man sagen, okay, verzichten wir auf das Problem der Epochenbildung und Periodisierung, aber der Preis ist hoch. Und ich glaube, da sind wir wieder am Anfang, wenn man irgendeine Gegenwart begreifen will, dann muss man unter anderem auch ihre historische Gewordenheit begreifen. Und man kann nicht einfach sagen, na gut, das war Bestandteil des Gesamtprozesses und irgendwie ist es da rausgekommen. Da kann man eigentlich nur sagen, kontingenterweise, ehrlicherweise. Und dann kann man natürlich nichts draus lernen. Na, aus Zufall, das ist, glaube ich, eine solide philosophische Maxime, können wir nichts lernen. Außer, dass es Zufall ist. Na, wir können ihn sozusagen konstatieren und sagen, na gut, kann man nichts machen, ist halt Zufall. Und das wäre aus meiner Sicht ein allzu quietistisches und passivistisches und passivierendes Weltbild. Das würde ich als solches dann kritisieren. Mit Le Goff können wir darauf verweisen, dass es natürlich in der Geschichte immer Diskussionen um Zeitalter, Epochen, Perioden, Zyklen, Weltalter und auch Jahrhunderte durchaus in einem älteren Sinn, wo es eben nicht die präzise Zeit eines 100-Jahr-Abschnittes bedeutet hat, sondern sozusagen einfach eine mittlere, große Zeiteinheit. Wir können über Le Goff hinaus, der da allerdings auch indirekt darauf verweist, auch auf die Thesen von den Achsenzeiten, also des großen Umbruchs, der Herausbildung der Hochkulturen, wobei es wird dann in Ägypten und Mesopotamien und vielleicht die Hethiter gedacht, oder auf historische Plateaus, wie etwa die Geschichte des römischen Weltreiches, ne, was natürlich in Wirklichkeit kein Weltreich war, sondern nur das Weltreich der westlichen Hälfte. In der östlichen Hälfte gab es dann die Parther, die Sassaniden, vorher die Perser. Das heißt, auch da gibt es eine Reichsgeschichte, wobei die europäische Geschichtsschreibung dazu geneigt hat, das gewissermaßen ins Äußere zu projizieren, zu sagen, ja, das gab es auch noch, aber das zu rekonstruieren hat man nicht so richtig für nötig gehalten. Da ist noch viel historisch aufzuarbeiten. Aber immerhin, solche Plateaus hat es gegeben und vielleicht kann man ja sagen, diese Doppelstruktur des römischen Weltreichs und seines orientalischen Counterparts, das eigentlich die ganze Zeit gegeben hat, diese müsste man als ein solches Plateau untersuchen. Zumal man ja sagen kann, Alexanders Eroberung umfasste beide Teile. Alexanders Eroberung ging bis zum Indus. Der ganze iranisch-parthisch-persische Teil war Bestandteil des Alexanderreichs. Das ist dann zwar sofort mit seinem Tod zerbrochen, aber auch die Nachfolgereiche haben erst einmal diesen gesamten Bereich erfasst. Und man kann ja Ähnliches dann wieder, ich will das jetzt nicht an der Stelle vertiefen. Aber jedenfalls, dieses Plateau wäre dann wahrscheinlich dieser okzidentalisch-orientalische Zusammenhang, von dem ich schon gesprochen habe und der als solcher zu erschließen wäre, auch für die Philosophiegeschichte. Man hat dann auch noch die Möglichkeit, diese Frage der Periodisierung und Epochenbildung auf die Stammesgeschichte der Menschheit zu beziehen, also die Geschichte der Gattung Mensch, die es sicherlich gegeben hat, da gibt es kein Vertun, auch wenn wir über sie noch sehr wenig wissen. Wir wissen, dass es hier bis, sagen wir mal, mindestens 1000 vor unserer Zeitrechnung evolutionäre Prozesse gegeben hat. Wir wissen, dass unterschiedliche Arten von Menschen existiert haben, bevor sich der moderne Mensch, wie man so schön sagt, damit ist nicht der Mensch nach dem 19. Jahrhundert, sondern der Mensch, der dann nicht mehr evolutionär sich ausdifferenziert hat, gemeint. Also wir haben evolutionäre Prozesse und wir haben sicherlich auch Prozesse der Emergenz in der Geschichte. Wobei ich denke, wir haben mindestens etwa den Übergang der neolithischen Revolution, also der Herausbildung von Klassengesellschaften, sozusagen differenzierten Werkzeuggebrauch, Produktivkraftentwicklung, was es in der älteren, und da reden wir von langer Zeit, Menschheitsgeschichte so nicht gegeben hat, aber auch etwa den Übergang zu den modernen Formen von Gesellschaft, also nach den antiken Formen von Gesellschaft, kann man als eine solche Emergenz beschreiben, was dann wahrscheinlich bedeutet, dass eine Anthropologie, die den Versuch macht, gewissermaßen die gemeinsamen anthropologischen Grundlagen dieser unterschiedlichen emergenten Großepochen zu beschreiben, wenig sinnvoll ist, weil sie eben genau an der Tatsache dieser Emergenz des Neuen, der neolithischen Revolution und der Umwälzungen zu modernen Produktionsweisen und Gesellschaftsformationen vorbeigeht. Nochmal auf Le Goff zurück. Er erinnert daran, und das hat dann lange Zeit sowas wie den geschichtsphilosophischen Rahmen von Geschichtsdarstellungen dargestellt, die vier Reiche Daniels zu thematisieren, Babylonien, Persien, Griechenland und Rom. Wobei das Interessante eben ist, dass Daniel, Prophet, das jüdische Königtum nicht als eines der Reiche begreift, sondern das jüdische Gemeinwesen, die jüdische Stammespolitik als untergeordnetes Element dieser Entwicklung, man kann geradezu sagen, als unterworfenes Element dieser Entwicklung begreift. Das macht das dann auch interessant und kritisch, wie er diese Reichsabfolge thematisiert. Und dann die sechs Zeitalter des heiligen Augustinus. Nach der Anzahl der Lebensalter, Infantia, Pueritia, Adolescentia, Juventus, Gravitas, Virilitas und Senectus, also Kindheit, Knabenalter, wobei das natürlich schon gleich die Frage aufwirft, wie ist das denn mit den Frauen? Gibt es dann auch komplizierte Theorien? Adolescentia, Heranwachsende, Juventus, Jugend, das gesetzte männliche Alter und das Greisenalter, ne, als zentrales Modell. Und das hat Augustinus auf die Menschheitsgeschichte übertragen. Die Zeit von Adam bis Noah, gewissermaßen die Kindheit der Menschheit, die Zeit von Noah bis Abraham und hier ist dann die Zentrierung auf die jüdisch-christliche Heilgeschichte als Geschichte zentral, ist dann das Knabenalter von Abraham bis zu dem König David, die Adoleszenz von David bis zur babylonischen Gefangenschaft, die Jugend und von der babylonischen Gefangenschaft bis zur Geburt Christi, das Erwachsenenalter und von der Geburt Christi bis zum Ende aller Zeiten leben wir im Greisenalter der Menschheit. Also, wobei natürlich auch deutlich wird, sozusagen der heilsgeschichtliche Hintergrund dieser Strukturierung der Geschichte. Also aus dem Greisenalter kann eben nur noch die Erlösung herausführen oder der Tod. Ich will jetzt diese Frage der Periodisierung nicht weiter vertiefen. Diese beiden Modelle haben sehr, sehr lange weitergewirkt und Geschichtsphilosophien strukturiert. Man kann sagen, bis in die Gegenwart. Und die Aufgabe wird sein, das sind ja klar sozusagen Gesichtspunkte, die nicht der Geschichtstheorie entnommen sind, sondern die Modell der vier Jahreszeiten oder Modell der Lebensalter anderswoher genommen sind. Also man kann sagen, worum es gehen wird, ist also eine Periodisierung, die tatsächlich an dem historischen Material selber ansetzt, dieses aber in nicht empiristischer Weise wissenschaftlich durchdringt. Das kann ich jetzt nur so als Aufgabe beschreiben, dem will ich jetzt hier nicht weiter nachgehen. Vor dem Hintergrund komme ich dann auf die Epochen und Orte der Philosophie. Die alte Philosophie in der globalen Antike und die moderne Philosophie im Zusammenhang mit der Durchsetzung und Globalisierung der kapitalistischen Moderne mit den ihr entsprechenden Formen von Staat und Kultur. Und mich interessiert natürlich jetzt die globale Philosophie in der globalen Antike, wo es diese vier Bereiche, glaube ich, gibt, den orientalisch-okzidentalen Zusammenhang, in dem wir uns bisher in dieser Vorlesung bewegt haben, Indien, China und dann auch Afrika. Wobei man könnte natürlich sagen, was ist denn mit den Maya, was ist mit den Inkas, was ist mit den anderen Reichen und Völkern Südamerikas, muss ich sagen. Ich habe den Eindruck, dass die Traditionsüberlieferung, die wir da haben, so lückenhaft und auch mager ist, dass ich sozusagen die philosophische Dimension dieser Kultur nicht als solche rekonstruieren lässt. Was jetzt nicht die Aussage stützen soll, dass ich sage, und da hat es das nicht gegeben, aber das zu rekonstruieren scheint mir nach dem gegenwärtigen Kenntnisstand, wie er mir bekannt ist, nicht machbar zu sein. Bei Afrika gibt es da inzwischen eine Debatte, die durchaus Hoffnung ermöglicht. Damit komme ich jetzt zu dem, was ich Paradoxien der Philosophien in der globalen Antike, also die alte Philosophie, nenne. Die Grundzüge der alten Philosophie lassen sich so kennzeichnen, dass in ihr im Gegensatz zu dem, was ganz dezidiert hier am Institut überwiegend behauptet wird, wo die ursprüngliche Schriftlichkeit der Philosophie postuliert wird, gilt für die alte, antike Philosophie die ursprüngliche Mündlichkeit der Philosophie. Am Anfang stehen immer irgendwelche Gründer, die nichts geschrieben haben, wo dann die Schüler was aufgeschrieben haben und das Aufschreiben nicht konstitutiv für die jeweilige Philosophie gewesen ist. Das kann man bei Platon oder bei Aristoteles meines Erachtens auch ganz gut nachvollziehen, wo wir da die meisten Texte haben. Man könnte natürlich auch sagen, was war bei Demokrit, was war bei Sokrates, bei den anderen Sokratikern. Aber ich glaube, die These von der ursprünglichen Mündlichkeit der Philosophie lässt sich da relativ gut begründen. Das gilt für die Philosophie in der Moderne nicht. Da ist in der Tat so etwas wie die ursprüngliche Schriftlichkeit entwickelt worden, was sich etwa daran festmachen lässt, dass es tatsächlich der Kartesianismus nicht aus einem Kreis von Zuhörern des Descartes, sondern aus einem Kreis von Lesern des Descartes herausgebildet hat. Man kann natürlich sagen, Hegels Vorlesungen sind vielleicht dann schon sozusagen auch eine widermündliche Aufführung, aber auch für sie ist ganz klar, dass da aufgeschrieben werden musste, dass das nicht einfach alles dem mündlichen Gedächtnis entnommen werden konnte. Zweitens, es gibt einen unmittelbaren Zusammenhang von Philosophie und Lebensweise. Welche Philosophie ich vertrete, das verpflichtet oder veranlasst mich auch zu einer bestimmten Lebensweise. Kann man natürlich sagen, so wie heute populär Philosophie verwendet wird, gibt es das auch noch. Aber da wir uns hier am Philosophischen Institut bewegen, der Gedanke einer philosophischen Lebensweise ist den Kollegen, glaube ich, sehr fremd. Der war aber in der Antike konstitutiv. Das war für alle, gilt für alle philosophischen, philosophischen Schulen, auch für die Skeptiker, dass sie eine bestimmte Lebensweise propagierten und praktizierten und sich gewissermaßen da wechselseitig drin unterstützten. Dann gibt es natürlich auch heute noch Philosophenschulen. Also kann man ja dann in den Biografien der Kollegen nachlesen, wer bei wem studiert, promoviert, habilitiert hat. Und da gibt es dann die Ritterschule oder die Gadamer-Schule oder eben, wenn wir einen Schritt höher gehen, die Heidegger-Schule in Deutschland. Und natürlich gibt es auch eine Lukas-Schule in Budapest und so. Also das ist Schulbildung. Gibt es auch in der gegenwärtigen Philosophie auch ein Indiz dafür, dass Philosophie vielleicht sich doch von den anderen Wissenschaften unterscheidet, weil es gibt zwar in den Geisteswissenschaften auch Schulen, aber die sind nicht ganz so deutlich abgegrenzt, und in den Naturwissenschaften gibt es solche Schulen eben eher nicht, sondern da gibt es eben wissenschaftliche Forschungszusammenhänge und Forschungslinien, die sich nicht auf solche Schulen reduzieren lassen. Aber was heute eine Philosophenschule ausmacht und was in der Antike eine Philosophenschule ausmacht, ist doch was sehr Verschiedenes. Also heute ist natürlich eine Philosophenschule gewissermaßen ein Zusammenhang, in dem philosophische Karrieren produziert werden. Also wenn man eben gar keiner Schule angehört, dann hat man gewisse Schwierigkeiten, eine philosophische Karriere zu machen. Es sei denn, es gelingt einem, eine eigene Schule zu gründen. Die Philosophenschulen der Antike waren erstens auch Lebenszusammenhänge. Die haben auch zusammen nicht nur sozusagen sich in der Hochschule getroffen, sondern die haben auch entsprechende Lebenszusammenhänge, mindestens für die Zeit der Schulbildung und des Studiums, kann man auch sagen, ausgebildet. Und dass diese Schulen ein sehr enger, persönlicher und verbindlicher Zusammenhang gewesen sind, kann man an der Wortgeschichte nachvollziehen. Eine solche Schule hieß Häresis. Das ist in der christlichen Theologie dann zur Häresie geworden, also zur Irrlehre. zur religiösen Irrlehre. Oder sie hieß Sekta, also im ersten Fall von Wahl, denn man wählte eben eine bestimmte Schule, wenn man so als junger Römer nach Athen kam, um sich zu bilden. Römische Aristokratie machte das gerne, weil sie dachte, das bringt den Leuten eine Erweiterung des Horizonts und eine Erweiterung ihrer Handlungsfähigkeit. Ja, und dann wählte man eben, zu welcher Schule man ging. Heiresis. Und wenn man dann einmal gewählt hatte, dann blieb man da. Aber Cicero zeigt, dass man auch mal sagen konnte, na gut, dann gehe ich dann mal zu den anderen. Ja, also diese römischen, sozusagen Jeunesse Dorée-Leute, die da in Athen sich als Führungskraft des Reiches qualifizierten, die hatten da auch eine gewisse Autonomie und konnten die Wahl auch revidieren. Aber es war eben eine Wahl. Man musste entscheiden, in welchen dieser Zusammenhänge man sich hineinbegab. Man konnte nicht die eine Vorlesung hören und auch die andere und dann ansonsten draußen bleiben. Man konnte zwar hin und wieder mal so einen Philosophen hören und solch einen, hat Cicero gemacht, aber die Schulzusammenhänge blieben doch geschlossen. Und ich denke, das ist von der heutigen Situation wirklich grundlegend verschieden. Und dahinter steht, dass in all diesen Philosophenschulen, und ich glaube, in der Philosophiegeschichtsschreibung wird das runtergespielt, weil so getan wird, als ob die damaligen Philosophenschulen Philosophenschulen wie heute gewesen sind. Und das waren sie eben nicht. Die Schulgründer als Stifter spielen eine zentrale Rolle. Das klassische Beispiel dafür ist natürlich die Figur des Pythagoras, über den wir heute so wenig wissen, weil es in der Schule üblich war, wenn man eine wichtige Wahrheit oder These zu vertreten hatte, zu sagen, autos epha, selbst hat es gesagt. Also dem Pythagoras selber alles zuzuschreiben, was man an Wichtigen zu sagen hatte. Das erinnert, auch hier ist dann der Zusammenhang zur religiösen Praxis schlagend, an die Praxis der Hadithe in der Koran, in der islamischen Tradition. Also wo man dann, da gibt es dann schon einen Nachweis. Bei den Pythagoreern hat es genügt, es zu behaupten. Die mussten das nicht nachweisen. Aber das macht natürlich uns heute ganz schwierig zu sagen, was hat denn Pythagoras wirklich gesagt? Kann man ein paar Sachen identifizieren, denke ich, aber es ist richtig schwierig. Während die Praxis der Hadithe eben darüber läuft, dass gesagt wird, der glaubwürdig und ein frommer Mensch hat es gesagt und der hat es bezeugt und der hat es bezeugt und der hat es bezeugt. Der hat es gesagt, dass Mohammed es gesagt hat. Das ist sozusagen immer die Struktur. Und dann kann man die Hadithe, da gibt es eine ganze Hadith-Wissenschaft, daran beurteilen, wie glaubwürdig die ersten Zeugen und die Zeugen der Weitergabe sind. Inzwischen gibt es dann auch noch die Frage, wie plausibel das eigentlich als Lehre des Mohammed ist und wie das mit dem, was im Koran steht, zusammenpasst. Das ist aber in den letzten Jahrzehnten hat das erst begonnen. Gut, aber dieses Autos Epha zeigt eben, er selbst hat es gesagt, dass die Schulgründer so etwas wie eine totale und umfassende Autorität hatten. Man kann zwar zitieren Aristoteles, der ja immerhin bei Platon in die Schule gegangen ist, dem die These zugeschrieben wird, ich kenne die nur in der lateinischen Fassung, Plato Magister, Magis Magister Veritas. Plato ist Lehrer, aber in höherem Grade Lehrer ist die Wahrheit. Womit natürlich diese Rolle des Stifters aufgehoben wurde. Aber typisch war, dass Aristoteles dann eben nicht in der Platonschule blieb, sondern seine eigene Schule gründete, in der Aristoteles eben der Lehrer war. Also diese Art von Zentralfigur und dauerhaften Rolle des Stifters als Berufungsinstanz bis hin zu sowas wie eine Hermeneutik seiner Aussagen und Schriften sind für die antike Philosophie charakteristisch. Wenn wir das jetzt beziehen auf das, was eigentlich die globale Antike gewesen ist. Und ich meine, hier habe ich natürlich das geschichtstheoretische Problem, so etwas wie einen gemeinsamen Nenner für den orientalisch-okzidentalen Zusammenhang, von dem ich gesprochen habe, also Abendland und Morgenland als Zusammenhang zu finden und vor allen Dingen einen gemeinsamen Nenner für diesen abendländisch-morgenländischen Zusammenhang und Indien und China und dann die ostasiatischen Gemeinwesen. Man kann sagen, wir haben es hier mit Hochkulturen zu tun. Das kann man dann auch noch darauf beziehen, dass in ihnen allen eine differenzierte und komplexe Produktionsweise zugrunde liegt. Also wir haben es nicht mehr zu tun mit sozusagen dem einfachen Stammesleben der Altsteinzeit, sondern mit differenzierten Kulturen und Klassenverhältnissen. Ich zitiere den und deswegen denke ich, muss man hier nach der Produktionsweise fragen, die diesen Hochkulturen zugrunde liegt. Ich zitiere Yannis Milios, der, finde ich, ganz elegant die Produktionsweise definiert hat, als die grundlegenden Strukturmerkmale einer historisch besonderen Gesellschaftsform und daher einer historisch besonderen sozialen Herrschaftsform. Und man kann sagen, das wäre jetzt sozusagen mein erster Versuch, dass die globale Antike charakterisiert wird durch integrale Gemeinschaften, durch Reiche, Stadtstaaten und nomadische Gruppen, in denen durchaus eine differenzierte Wirtschaft herrscht, in der Form von Haushaltswirtschaft, Bevorratung, Austausch und Abgaben. Es gibt auch durchaus eine Rationalität dieses Wirtschaftens, es gibt Planung, Buchhaltung und Abrechnung. Also sozusagen auch die Entwicklung von Zählen, Messen und den entsprechenden Rechenoperationen sind vorausgesetzt. Und es gibt differenziert Herrschaftspositionen, von der Herrschaft abgeleitete Amtsträger und unter den Amtsträgern eine Gruppe von Schreibern, die dann Voraussetzung dafür sind, dass sich gewissermaßen literarische und argumentative Anstrengungen als solche entfalten können. Also eine Literatur, eine Philosophie, eine politische Programmatik. Man kann das dann nur zur Erinnerung in der marxistischen Tradition als Zusammenhang von Produktivkräften, Produktionsverhältnissen, Gesellschaftsformationen und Produktionsweisen begreifen und, denke ich, auch sagen, dass es so etwas wie eine Abfolge und Artikulation der Produktionsweisen gibt. Aus der Urgemeinschaft gehen Klassengesellschaften hervor und wenn die Klassengesellschaften überwunden werden, dann haben wir so etwas wie eine klassenlose Gesellschaft. Das orthodox-marxistische Modell der Klassengesellschaften kann man im Vorwort zur Kritik der politischen Ökonomie gut zusammengefasst finden. Marx schreibt da, in großen Umrissen können asiatische, antike, feudale und modern bürgerliche Produktionsweisen als progressive Epochen der ökonomischen Gesellschaftsformation bezeichnet werden. Ich meine, man sieht ja auch, wie wenig das alles terminologisch festgelegt ist. Produktionsweisen, Epochen, Gesellschaftsformation wird hier in eins gesetzt. Und die theoretische Debatte, dann, die dann daran anknüpft, bestand eigentlich darin, das überhaupt mal erstmal zu unterscheiden, um dann die Zusammenhänge zu untersuchen, was Marx hier alles elegant in eins setzt. Produktionsverhältnisse ist dann gleich die nächste terminologische Entsprechung. Die bürgerlichen Produktionsverhältnisse sind die letzte antagonistische Form des gesellschaftlichen Produktionsprozesses. Antagonistisch nicht im Sinn von individuellem Antagonismus, sondern eines aus den gesellschaftlichen Lebensbedingungen der Individuen hervorwachsenden Antagonismus. Aber die im Schoß der bürgerlichen Gesellschaft sich entwickelnden Produktivkräfte schaffen zugleich die materiellen Bedingungen zur Lösung dieses Antagonismus. Mit dieser Gesellschaftsformation schließt daher die Vorgeschichte der menschlichen Gemeinschaft ab und es beginnt die wirkliche Geschichte, die aber noch in der Zukunft liegt. Das kann man dann nochmal vertiefen, indem man auf die Grundrisse zurückgreift. Also das Vorwort von zur Kritik der politischen Ökonomie ist relativ früh. Die Grundrisse sind dann in den Jahren darauf entstanden. Dort schreibt Marx, persönliche Abhängigkeitsverhältnisse, zuerst ganz naturwüchsig, sind die ersten Gesellschaftsformen, in denen sich die menschliche Produktivität nur im geringen Umfang und auf isolierten Punkten entwickelt. Persönliche Unabhängigkeit, auf sachlicher Abhängigkeit gegründet, ist die zweite große Form, worin sich erst ein System des allgemeinen gesellschaftlichen Stoffwechsels, der universalen Beziehungen, allseitiger Bedürfnisse und universeller Vermögen entbildet. Freie Individualität, gegründet auf die universelle Entwicklung der Individuen und die Unterordnung ihrer gemeinschaftlichen gesellschaftlichen Produktivität als ihres gesellschaftlichen Vermögens, ist die dritte Stufe. Also wieder die Stufe der befreiten Verhältnisse. Hieran angeknüpft gab es dann die Debatte um die asiatische Produktionsweise, gab es sozusagen einen unterschiedlichen Weg in dieser Entwicklung oder gab es da eine unlineare Abfolge von Produktionsweisen? Ein sehr kontroverses Thema, auf das ich hier nur verweisen will, weil das natürlich für unsere Untersuchung von Indien und China relevant ist. Ich neige selber dazu, aufgrund dieser Debatte dann eher das Konzept der tributären Produktionsweise von Sami Amin, was den Vorteil hat, dass es sozusagen spezifisch charakterisiert, worin diese Produktionsweise besteht und nicht einfach nur der Produktionsweise einen geografischen Ort zuweist, was ja nicht erklärt, worum es in der Produktionsweise gegangen ist. Amin unterscheidet zwischen einer primären und einer sekundären Ausbeutung und stellt fest, dass es in diesen Gesellschaften vielfältige persönliche primäre Produktionsverhältnisse, also als primäre Ausbeutungsverhältnisse gibt, Sklavenhaltung, Leibeigenschaft, aber auch Dorfgemeinden, Dorfgemeinschaften, in denen sozusagen die Ausbeutung zumindest eine wechselseitige oder eine relative durch Älteste und Vorsteher ist, plus einer sekundären Ausbeutung durch Fernhandel und militärisch-politische Abhängigkeit. Durch Fernhandel, das ist ganz wichtig, der Fernhandel ist eben in der Lage, weil er ein Gut von absoluter Seltenheit anzubieten hat, den Preis frei zu setzen. Das ist das alte Glasperlenbeispiel, die Europäer dann sozusagen in die zu eroberten Gebiete gebracht haben. Der Fernhandel funktioniert natürlich in dieser reinen Form nur, wo er nicht dauernd wiederholt wird. Wenn man zum 10. Mal kommt und hat immer noch nur diese blöden Glasperlen anzubieten, dann könnte sein, dass die Leute sagen, was sollen wir damit? Also das ist die Schwierigkeit, diese Art von ausbeuterischem Fernhandel setzt eigentlich voraus, dass man immer neue Fernen erschließt, wo man das so praktizieren kann. Und das Zweite ist die militärisch-politische Abhängigkeit. Das ist ein relativ simpler Prozess. Das erste Mal kommen, das ist in Mesopotamien einigermaßen nachweisbar, kommen irgendwelche militanten und bewaffneten Stämme, meistens dann auch noch inzwischen auf Pferden. Ob das damals schon Pferde waren, vielleicht waren es auch Esel. Aber jedenfalls waren die mobil und hatten Streitwagen und hatten überlegene Waffen und kommen zu den Städten, die sich schon gebildet hatten, die ersten Städte anscheinend ohne Mauern drumherum und sagen, na, was habt denn hier Wertvolles? Das hätten wir gern. Und sammeln es ein mit Gewalt. Vielleicht brennen sie dann auch noch Teile der Stadt nieder, um sozusagen ihre Plünderung Nachdruck zu verleihen. Und beim zweiten oder dritten Mal, ich glaube, man kann sich das so plastisch vorstellen, kommen die Städte auf die schlaue Idee, denen zu sagen, hört mal, das mit dem Plündern und Abbrennen und so, das könnten wir vielleicht vermeiden. Wir sind bereit, euch, sagen wir mal, einen größeren Betrag von dem, was wir hier an Reichtümern haben, abzugeben. Ja, also freiwillige Übergabe statt Plünderung, was für alle Seiten ein Vorteil ist. Die Plünderer, denen spart es die Arbeit des Plünderns, was natürlich auch nicht ohne Verletzungen und Tote abgeht. Und den Geplünderten spart es die ganzen destruktiven Effekte des Plünderns. Sie kriegen, müssen nur dann einen Teil ihres Reichtums abgeben. Und so entwickelt sich das dann über verschiedene Zwischenstufen zum Tribut. Dann kommt einmal im Jahr ein Abgesandter des Tributnehmers und sagt, bitte jetzt bitte den Tribut bezahlen, und dann wird der Tribut bezahlt. Das ist eine kalkulierbare Summe, kann dann auch nochmal geändert werden, wenn er den Eindruck hat, die werden ja immer reicher und wir kriegen zwar den gleichen Tribut, aber die haben so viel mehr. Dann wird der Tribut halt hochgesetzt. Also der Tributnehmer ist immer derjenige, der beschließt, wie hoch der Tribut sein muss. Aber das setzt dann nicht voraus, dass die entsprechenden Produktionsverhältnisse sich groß verändern. Sondern es kommt eben diese dann sich auch zum Reich entwickelnde Schicht von Kriegern und Verwaltern und Finanzjongleuren, die dann eben diese Reichtümer einsammeln. Und irgendwann dann natürlich eben nicht nur, sagen wir, überhaupt Reichtümer, sondern Reichtümer in Form von Gold und Sachen, die man gewissermaßen wieder zum Kauf und Ankauf von Nötigen verwenden kann. Erstmal werden Naturalien eingesammelt als Tribut, aber schrittweise wird das dann auf Geld konzentriert. Und so entstehen dann tributäre Gesellschaften, wo es gewissermaßen eine Reichsstruktur gibt, mit Militär und Beamtenschaft, die diesen Tribut einsammelt, und zwar von den unterschiedlichsten Gemeinwesen und Produktionsverhältnissen, die unter ihr existieren. Denen ist das egal, ob das jetzt ein sich mehr oder minder hierarchisch strukturiertes, selbstverwaltendes Dorf ist, ob das ein Sklavenhalter ist, ob das jemand ist, der sowas was wie Leibeigenschaft betreibt oder was auch immer. Oder ein freier Kaufmann, der Fernhandel betreibt, der muss natürlich auch was abgeben. Also tributäre Gesellschaften haben den Vorteil, dass sie mit einer solchen Unübersichtlichkeit ganz gut umgehen können und nicht darauf angewiesen sind, um das beherrschen zu können, das irgendwie egalisieren zu müssen. Die müssen die bestehenden, ungleichen, hierarchischen Produktionsverhältnisse, wie das dann heißt, nicht modifizieren und können trotzdem darüber Reichsstrukturen bilden. Und ich glaube, dieser Gedanke von Sami Amin erklärt dann auch die nicht unbeträchtliche Dynamik, die diese Reiche dann gehabt haben. Die hatten alle, das gilt für Ägypten, das gilt für diese mesopotamischen Reiche, das gilt für die Hethiter, eine starke expansive Tendenz. Denn wenn man das erstmal hat und damit dann einen entsprechenden Militärapparat unterhalten kann und einen Verwaltungsapparat, der dann in der Lage ist, solche Steuern, die Tribute verwandeln sich dann in Steuern, einzuziehen, dann gibt es eigentlich keinen Grund, warum man nicht auch noch die nächste Oase oder das nächste fruchtbare Land sich entsprechend unterwerfen soll. Und relativ rasch kommt das denn dahin, entweder zu sagen, das wird zu weit weg, also die Ägypter haben dann irgendwie das nie hingekriegt, so richtig die nubischen Territorien zu erobern, oder die libyschen Oasen, also da haben sie schon expandiert, oder es kommt eben zur Konfrontation zwischen den mesopotamischen, ägyptischen und hethitischen Reichen in Palästina. Also das sind so die verschiedenen Konstellationen, die da entstehen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, sich klarzumachen, dass das der strukturelle Hintergrund nicht nur jetzt dieser Verhältnisse im Alten Orient waren, sondern auch das Alexanderreich, auch die Diadochenreiche, auch das Imperium Romanum waren grundsätzlich ökonomisch so strukturiert, wobei das Imperium Romanum sicherlich dem seine Durchschlagskraft verdankt, dass es das verknüpfte mit einem stabilen Modell, nicht nur der militärischen, sondern auch der rechtlichen Organisation. Und durchaus auch mit einem raffinierten Modell der Kooptation der lokalen Eliten. Ich meine, Sie werden das aus der kirchlichen Unterweisung irgendwie gehört haben. Paulus etwa, Jude, war römischer Bürger. Das Römische Reich hat überall, wo es sich niedergelassen hat, unter den lokalen Eliten Leuten den römischen Bürgerstatus verliehen. Und das war jetzt auch, wie man auch der Geschichte des Paulus nachvollziehen kann, war nicht bloß ein irgendwie leerer Titel, sondern bedeutete etwa, dass man nur vor ein römisches Gericht gestellt werden konnte und nicht von den lokalen Potentaten verurteilt werden konnte. Also diese Art von, sagen wir mal, Durchdringung der verschiedenen Gemeinwesen, die da zusammengefasst wurden, ist eben charakteristisch für die Römer. Ich will das jetzt nicht vertiefen. Man kann sagen, dass die muslimisch-arabische Eroberung hat dann nochmal eine Vertiefung dieser Durchdringung gebracht. Und auch das war ja erstmal nur ein Nomadenvolk, was sich die unterschiedlichsten bestehenden politischen Strukturen tributär aneignete. Dann hat es aber unterschiedliche Prozesse der Homogenisierung gegeben. Die Seldschuken waren dann, die Türken, waren dann später genauso ein Reitervolk, was dann entsprechend eine Reichsbildung vollzogen hat. Aber auch hier werden dann noch weitere, auch durchaus ziemlich repressive Formen der politisch und gewaltsamen Kontrolle durchgesetzt. Der Wittvogel hat die Theorie aufgestellt, dass für China und Indien charakteristisch eine zyklische Entwicklung sei, die er im Einzelnen beschrieben hat. Ich werde Ihnen das jetzt nicht vorlesen, ich habe das Ihnen reinkopiert, wo eben festzuhalten ist, dass es immer wieder einen Zyklus gibt, einen Zyklus der Entwicklung, der dann schließlich dazu führt, das kann man auch in der Geschichte des Römischen Reiches schon beschreiben, dass es riesige Vermögen auf der einen Seite und riesige Mengen von Armen und Besitzlosen auf der anderen Seite gibt. Das gilt für China, das gilt für Indien, das gilt für das alte Rom. Und Marx hat mal analysiert, in Rom war es eben so, dass diesen, das war die große Leistung der Partei des Caesar und Augustus, von Staats wegen Unterhalt geboten wurde. Die kriegten sowas wie ein Grundeinkommen, wenn auch weitgehend in Naturalien, also nicht in Geld, einschließlich der Wohnung und Speise und Heizung, und das wurde alles unter sie verteilt. Also erst aus der Parteikasse von Caesar und Augustus und dann aus der Staatskasse. Das ist sozusagen die Leistung des Augustus. Und das hat natürlich dieses Problem irgendwie beseitigt. Zweite große Maßnahme, hin und wieder wurden diese Armen und Landlosen dann auch in neu eroberten Gebieten als Kleinbauern angesiedelt. Das sind sozusagen die beiden Maßnahmenbündel. Und die finden sich genauso in China oder in Indien. Wobei das Interessante ist natürlich, dass man kann sagen, in Athen die Einbeziehung der Theten, also der armen Lohnabhängigen, in den Staat durch Tagegelder, wenn man als Thete an der Volksversammlung teilnahm oder irgendein Amt übernahm, kriegte man das, was man sonst verdient hätte als Lohnarbeiter, vom Staat ausgezahlt. Damit war es genauso möglich zu überleben, ohne nun dauerhaft sich zu verdingen. Was unter den Theten wird berichtet, war es, galt es als ganz unanständig, wenn man irgendwo länger als 3 Tage arbeitete. Weil dann wird man ja abhängig. Völlig richtig gesehen. Also das waren zwar Lohnabhängige, aber die waren noch nicht Lohnabhängige im Kapitalverhältnis. Und genau dieser Übergang wurde durch diese athenische Lösung, dass die eben von der Demokratie sozusagen versorgt wurden, aufgefangen. So wie das Prinzipat des Augustus eben durchgesetzt hat, dass sie vom Reich versorgt wurden. Beides natürlich mit dem Nebeneffekt, dass dieser attische Polis, Athen, oder das Römische Reich beständigen Bedarf an neuen Mitteln hatte, aus denen das dann finanziert werden konnte. Das heißt, man könnte sagen, diese Entwicklung der tributären Reiche hat die eingebaute Tendenz, einerseits wachsende Massen von landlosen Armen, dann auch noch oft in die Städte gezogenen landlosen Armen, ehemaligen Soldaten und so weiter und so fort, hervorzubringen, und andererseits riesige Vermögen bei den Fernhändlern und bei den Großgrundbesitzern. Also beides ist ein Strukturelement, das immer wieder aufgetaucht ist. Und die spannende Frage ist natürlich, warum kommt es nicht, da haben wir also riesige Vermögen und riesige Mengen von Menschen, die nichts haben außer ihrer Arbeitskraft. Warum kommt es nicht zur Herausbildung der kapitalistischen Produktionsweise? Und ich denke, diese Frage muss man ganz ernst nehmen. Also die Bedingungen dafür, dass die kapitalistische Produktionsweise sich herausgebildet hätte, wären so betrachtet, schon in Athen oder schon in Rom oder mehrfach 3-4 Mal in der Geschichte Chinas und in der Geschichte Indiens gegeben gewesen. Aber es kommt nicht dazu, weil immer diese Reichsstruktur eingreift, die Reichen enteignet und dieses Enteignete dann benutzt, um diese Armen zu alimentieren und ihnen perspektivisch auch wieder Landbesitz als Kleinbauern zu geben. Also dieser Zyklus wird immer wieder unterbrochen. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Und natürlich wäre jetzt die Frage, warum ist es nicht gelungen, dass sich da die kapitalistische Produktionsweise durchgesetzt hat? Und warum ist es dann in Westeuropa, ich denke zunächst, also der eigentliche Durchbruch war wohl in England, warum ist es da gelungen? Und da lässt sich, glaube ich, eine Hypothese formulieren. weil es das starke Reich, das dazu in der Lage gewesen wäre, nicht gab. Die sich herausbildenden absoluten Könige in England, das kann man ja in der Geschichte der Rosenkriege sogar gut plastisch nachvollziehen, waren schwach und nicht etwa stark. Die waren gar nicht in der Lage, einen solchen gesellschaftlichen Umstrukturierungsprozess zu initiieren. Und deswegen hat sich hier tatsächlich die kapitalistische Produktionsweise dann ausnahmsweise entfaltet. Ich denke, jetzt werde ich hier an dieser Stelle einfach Schluss machen und das andere dann nochmal nächstes Mal Ihnen weitererzählen. Vielen Dank. Thank you.